Dramatische Nachrichten aus dem südlichsten Bundesland Österreichs. Die Brauunion schließt.
Persönlich sicher ein hartes Schicksal.
Von Turbo-Bier bis Murauer.
Das ist alles ein bisschen tragisch.
Mhm.
Gemeinsame Front gegen Fake-Biere.
Wer denkt sich so ein Bullshit aus? Zweitens, wer denkt diesen Bullshit? Und glaubt ihn dann auch noch?
Garantiert mit einer gewissen Grundfetten erdacht.
Fix nicht.
Dann fragt man sich, warum. Aber wurscht.
Ja. Servus Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person beim Aurencheck, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo wir jede Woche die wichtigsten Nachrichten für Sie in einer Form besprechen müssen, dass Sie eigentlich gar keine Zeitung mehr lesen müssen. Wir, das sind mein Gegenüber, Thomas Maurer, hinlänglich bekannter Satiriker, Kabarettist, einfach ein wunderbarer Beobachter des Zeitgeschehens, sage ich immer wieder, jede Woche aufs Neue gerne.
Und jede Woche erröte ich bescheiden.
Ja, das ist eine große, große Kompetenz, einfach bescheiden zu bleiben, trotz all des Ruhms. Ich muss es nicht bleiben, ich habe keinen Ruhm. Thomas Tschick, mein Name, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Eine Legende innerhalb der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, möchte ich sagen.
Ja, bei uns in Kärnten.
Dramatische Nachrichten aus dem südlichsten Bundesland Österreichs. Die Brauunion schließt die Villacher Brauerei. Konkreter, sie reduziert sie auf eine Stadtbrauerei. Statt seinerzeit 300.000 Hektoliter gibt es jetzt nur mehr 7.000 Hektoliter aus dieser Brauerei als Bierausstoß. Und damit endet gewissermaßen eine 160 Jahre alte Tradition. Die Marke will man zwar fortführen, aber im Grunde, es wird jetzt künftig das Villacher Bier in Graz abgefüllt, wo dann auch Puntigam und Gösser abgefüllt wird.
Ja, das ist alles ein bisschen tragisch, aber auch nicht ganz neu. Also das ist, weiß nicht, Marken wie Wieselburger werden schon sehr lange nicht mehr in Wieselburg gebraut. Irgendwie ist es ein Zyklus, also die 80er, 90er Jahre hindurch hat die Brauunion alles versucht, um kleine Brauereien in Österreich umzubringen und alles aufzukaufen und unter ihrem, wie nennt man das, Konzernmantel zu vereinigen. Und dann ist die Brauunion, da ist dasselbe passiert und die sind von Anheuser-Busch geschluckt worden, die unter anderem die US-amerikanische Bierparodie Budweiser zu verantworten haben.
Bierparodie ist ein schönes Wort.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob du es schon mal getrunken hast. Es
mhm.
Versteht man dann, warum so, ich habe als Teenager viel Bukowski gelesen und man versteht dann, warum der so wahnsinnig viel Bier saufen kann, ohne tot umzufallen, weil es ist nichts drin. Und es schmeckt dafür auch noch nichts. Also man muss es möglichst nahe dem Gefrierpunkt konsumieren und dann fragt man sich, warum. Aber wurscht, jedenfalls ist Bier ein mittlerweile fast globales Monopolgeschäft geworden. Lustigerweise sind auf der anderen Seite wieder ganz viele Kleinbrauereien im letzten Jahrzehnt, so im Gefolge dieses Microbrewing und Craft Beer Trends entstanden. Und Villacher dürfte da irgendwie zwischen die Räder gekommen sein, weil natürlich eh schon ein Konzernbier vorher gewesen, also auch nicht wirklich frei in der Entscheidung, was und wie man braut und wie man das vermarktet. Das ist halt das Problem, wenn man nur noch welches Etikett auf die Flasche gepappt wird, entscheidet letztlich die Konzernzentrale. Letzten Endes wahrscheinlich, es gibt sicher in Europa CEOs und so auch, aber dann wird es irgendwo in den Vereinigten Staaten entschieden. Vielleicht gibt es eines Tages überhaupt nur eine Brauerei mehr für den europäischen Markt. Ist ein bisschen wurscht, weil sich vor allem diese Standardbiere, diese Märzenbiere im Geschmack eher extrem aneinander angeglichen haben. Und also es gibt ja so Bier-Sommelier-Kurse und so weiter, aber ich sage jetzt einmal, ein Standard-Gösser von einem Standard-Buntigammer zu unterscheiden, da brauchst du so wirklich schon abnorm verfeinerte Fähigkeiten. Also ich glaube, da bist du dann schon theoretisch für die X-Men-Akademie von Professor Xavier interessant, weil das ist eine Mutation. Also ich weiß nicht, ob du selbst bist du zu Villacher gestanden? Oder?
Du, ich habe einige Zeit lang unser Villacher Büro geleitet. Also ich kenne wirklich den Laden in- und auswendig und durfte dort auch einmal tatsächlich an einer Bierverkostung teilnehmen. Bin dann natürlich mit dem Zug nach Heim gefahren, auch schon mit dem Zug hingefahren, wohlwissend, wie das enden wird. Ja.
Bei Hirn schafft man es nicht bis in die Chefredaktion der Kleinen Zeitung, sagen wir es ehrlich.
Ja. Mhm. Aber zu dem, was Thomas Maurer vorhin gesagt hat, noch kurz ein paar Zahlen dazu. Die Brauunion hat mittlerweile 15 Marken in Österreich und damit dominiert sie 70% des Biermarkts. Hinten nach gibt es noch Stiegl. Herzliche Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von der Salzburger Nachrichten. Die blicken dort immer schön auf die Festung Hohe Salzburg, die auch namens ja, zumindest logogebend ist für das ganze Ding. Das ist die Nummer 2 mit 11% Marktanteil. Und wenn man sich das zusammenrechnet, bleiben dann eigentlich nur mehr 19% für all das, was man an Craft-Bieren und sonstigen Dingen ja zur Verfügung hat, von Turbo-Bier bis Murauer.
Ja.
Ja, das ist eigentlich zart.
Eigentlich die Frage, ich habe das jetzt auch dem Artikel schon entnommen, die große Frage, was wird aus dem Villacher Bierfest?
Das heißt, erstens einmal Villacher Kirchtag und...
Verzeihung.
Ja, ich würde einfach einmal sagen, wir zwei schauen heuer im Sommer gemeinsam hin. Wir machen dort eine kleine Sause von der kleinen Zeitung. Da kannst du dann ja ein neues oder ein altes Villacher Bier kosten und dann werden wir schauen, wie sich das Ganze entwickeln kann.
Aber vielleicht ist das das endgültige Ende dieses ja wirklich sehr, sehr lästigen Deutsch-Kärntner gegen Slowenisch-Kärntner-Streits. Vielleicht kann man es einfach gemeinsame Front gegen steirische Fake-Biere machen, die so tun, als wären sie Original-Kärntner-Biere. Und dass da wirklich Deutsch-Kärntner und Slowenisch-Kärntner miteinander eine Einheit bilden und das abwehren. Vielleicht zugunsten der Hirter Brauerei, was weiß man.
Was weiß man? Wir bieten es dir hier der Brauerei einmal an, ob sie als Werbepartner hier einsteigen wollen. Ein Mann, der keine Hirterbrauerei und auch sonst offenbar auch kein Villacher und kein Braunion übrigens notwendig hat, ist ein Belgier, der in dieser Woche einen bemerkenswerten Sieg vor Gericht gefeiert hat. Die Geschichte möchte ich Ihnen noch kurz mitgeben. Er wurde nämlich im Mai 2022 mit sagenhaften 2,1 bzw. 1,6 Promille am Alkohol im Blut am Steuer aus dem Verkehr gezogen. Glück für uns alle, beziehungsweise alle Menschen in Belgien, die zu dem Zeitpunkt im Straßenverkehr unterwegs waren. Und der hat jetzt aber trotzdem einen Freispruch bekommen, weil er eins etwas als Eigenbrauersyndrom bekanntes, Zersetzung von Hefe und anderen, wie heißt das Zeug? Zucker in seinem Körper hat.
Ja,
genau. Das aktiviert in seinem Darm quasi eine Brauerei. Und er hat dann immer so, ja, man kann es nicht anders sagen, als ein Grundfetten.
Ja.
Und hat das jetzt medizinisch durchgesetzt.
Ja, weil das ein sehr schönes Wort auch ist. Ich meine, es ist natürlich die Frage, es ist gut, dass er nicht gestraft wird, aber er sollte sich dann wahrscheinlich in Zukunft generell vom motorisierten Straßenverkehr fernhalten und beim Fußgehen aufpassen. Andererseits denke ich mal, es ist ja, also dieses Spiegeltrinken ist ja nicht ganz fremd in der...
In der Chefredaktion der kleinen Zeitung, nein, das war ein Joke.
Also ja, und das muss einen ja nur bedingt einschränken, weil wenn man sich überlegt, dass so im 17., 18. Jahrhundert eigentlich das einzige Limit für Alkoholkonsum war, was man sich leisten kann, dann muss man doch sagen, dass sehr viel der klassischen Literatur und auch der philosophischen Konstrukte der Aufklärung garantiert mit einer gewissen Grundfetten erdacht und geschrieben wurde. Und nachdem das eigentlich immer noch die Grundlagen unserer heutigen Kultur sind, muss man sagen, es muss einen nicht zu einem, also es hindert einen nicht daran, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein, wenn man ein bisschen einen Grundspiegel hat.
Und wenn die Geschichte, die Angelika Kirschlager bei ihren Liebederabenden erzählt, stimmt, hat Schubert 36 Glas Wein pro Tag konsumiert, um sich wieder abzukühlen von dem exzessiven Kaffeekonsum am Vormittag.
Ja, das klingt einigermaßen, als könnte es eine Zeit lang funktionieren, ja.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Es gibt ja quasi jeden Tag irgendwie einen bemerkenswerten, lustigen Jahrestag. In dieser Woche zum Beispiel gibt es den Gummibärchentag. Habe ich interessant gefunden, habe ich auch nicht gewusst, dass es den gibt. Es gibt auch Erinnere dich an deinen ersten Kusstag. Da kann man dann natürlich je nach Beziehungsstatus darüber nachgehen, ob das mit der gerade aktuellen Partnerin, dem aktuellen Partner, aktuell einander küssende Person, wie immer man das nennen können würde, ist, auf die man sich oder mit der man sich gemeinsam erinnern will oder insgesamt so in sein Leben. Und dann gibt es noch was richtig Krankes und Absurdes, was ich auf TikTok gefunden habe, den National Rape Day. Präsidium richtig gehört, da ging es darum, dass man am 24. April, zumindest behaupten das irgendwelche Typen auf TikTok, Frauen vergewaltigen darf und es da sozusagen eine Straffreiheit gebe. Erstens mal, wer denkt sich so ein Bullshit aus? Zweitens, wer denkt diesen Bullshit? Und glaubt ihn dann auch noch.
Vielleicht ist es ein Abkömmling, da gibt es, das ist, glaube ich, in ein paar Remakes auch erschienen, The Purge, so ein Film, wo es darum geht, dass einmal im Jahr alles erlaubt ist und mal schauen muss, dass man diesen Tag irgendwie überlebt. Also das scheinen irgendwelche Trotteln dahingehend adaptiert zu haben.
Ja, aber das habe ich, den Film habe ich noch für ein interessantes Experiment und Sozialstudie gehalten in all seiner Darstellungsform. Wer gewährt wem den Unterschlupf? Wie bilden sich neue Allianzen und so? Also da könnte man noch eine Metaebene reinziehen in den Film.
Okay, gut. Aber das ist natürlich... Also wer immer das gestreut hat, sei das jetzt private Idiotie oder eine der diversen an gesellschaftlicher Zerrüttung interessierten Content-Fabriken. Es wäre auf jeden Fall günstig, erstens, wenn gar nichts passiert, und zweitens, wenn wir alle, die geneigt sind, das zu glauben, reinkassiert, weil ich glaube, beides, also die Vorstellung, dass jemand es für eine gute Idee hält, einen Tag ungestraft vergewaltigen zu dürfen, macht diese Person schon zu einem lohnenden Aufgriffsobjekt. Aber zusätzlich noch so deppert sein, das zu glauben, wenn man es auf TikTok gesehen hat und dann im vermeintlichen Immunitätsschutz das tatsächlich zu versuchen, das wäre schon der zweite Grund, solche Menschen, oder es wird sich um Männer handeln in der Regel, doch längere Zeit aus dem normalen sozialen Verkehr zu ziehen. Aber mit ein bisschen Glück entpuppt sich es einfach nur als Blase, weil mittlerweile gibt es ja diese Social-Media-Sachen lang genug. Man hofft, dass vereinzelt Leute dann doch gelernt haben, dass nicht alles stimmt. Andererseits, nachdem jetzt große Wellen von Leuten gerade posten, dass es gar keine Viren gibt und was das für ein Blödsinn ist und dass das alles nur vom George Soros und der Weltbank und der WHO ausgedacht ist, ist zu befürchten, dass irgendjemand das mit dem World Rape Day auch glauben wird.
Interessant, dass der Virus jetzt wieder auftaucht. Ich habe mir jetzt ganz kurz Gedanken gemacht, ob du vielleicht da irgendeine Tonspur aus dem Jahr 2022 eingelegt hast. Aber nein, stimmt, es gibt wieder irgendwelche Typen, die wollen das Thema Pandemie jetzt nochmal neu verhandeln. Ja,
ja, einige davon kandidieren sogar für den österreichischen Nationalrat und haben ganz gute Umfragewerte. Aber wie gesagt, das ist der relativ neueste Twist, soweit ich es verfolge, ist, Viren gibt es überhaupt nicht. Also Impfen war von Haus aus, da war der George Soros wahrscheinlich noch ein kleiner Bub, hat er sich das schon ausgedacht. Ich weiß es nicht, ich möchte da nicht tiefer hineinsteigen.
Ja genau, und falls Sie glauben, das Problem, das Thomas Maurer und ich mit TikTok haben, wird sich ohnehin lösen, weil die US-Regierung jetzt ein Gesetz erlassen hat, dass der chinesische Eigentümer die US-Geschäfte von TikTok verkaufen muss. Ansonsten wird er in den App-Stores delistet. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, so einfach wird es leider Gottes nicht gehen. Die Chinesen machen jetzt einen relativ harten Move und sagen, ja, wir wollen jetzt einmal sehen, wie es mit dieser westlichen Rechtsstaatlichkeit aussieht und ob wir uns so wirklich zu einem wirtschaftlichen Unbundling verpflichten können. Das Kraftgesetz wird noch ein Thema, das wir in der nächsten Zeit mal ausführlicher beleuchten werden können. Vielleicht haben wir und es geht sich aus und TikTok verschwindet aus den App-Stores. Aber vermutlich wird sich dann auch ein Weg finden, sich diese App zu laden.
Ja, und dann wird es vielleicht wirklich ähnlich folgenreich sein, wie ja die Verhaftung von El Chapo zum Verschwinden des Kokain-Schwarzmarkts weltweit geführt hat. Also man kann sich das wirklich nur wünschen.
Und zu einer Netflix-Serie.
Ja.
Bleiben wir bei einer ganz prominenten Frau aus TikTok, Verfassungsministerin Caro Edtstadler.
Also hier möchte ich doch die Eleganz des Übergangs mit praktisch keinerlei spöttischem Unterton würdigen.
Ja, sie nennt sich übrigens selber Caro. Ich würde immer noch Caroline nennen, so wie sie irgendwie bei ihrer Angelogen nennt. Aber auch auf TikTok ist sie die Caro. Also folgen wir diesem Spin. Ab und zu muss man ja auf Politiker-Jokes auch reinfallen. Ich persönlich finde, aber ich bin viel zu alt für TikTok, manchmal macht sie dort interessante Sachen, wenn ich danach suche, was sie macht, was sie überhaupt macht. Unlängst ist sie zum Beispiel mal mit einer VR, also einer Virtual Reality Brille dort gesessen und hat gesagt, sie sucht nach einer FPÖ, die Wahrheit erzählt.
Da ist sie im virtuellen Raum wahrscheinlich gut aufgehoben.
Ja, schauen Sie sich dieses TikTok-Video noch an, solange es gibt, weil wenn dann wieder blau-türkise Regierungsverhandlungen sind, ist das wahrscheinlich eines der ersten Dinge, das gelöscht wird.
Das glaube ich gar nicht, weil mittlerweile ist ja doch, also spätestens Niederösterreich hat uns gelehrt, dass alles wurscht ist.
Ja, was den Leuten allerdings nicht wurscht war in dieser Woche, ist eine Aussage, die die Frau Verfassungsministerin Edtstadler im Rahmen einer Veranstaltung der industriellen Vereinigung gemacht hat. Da ist nämlich so irgendwie rausgekommen, als hätte sie eine 41. Stunde Arbeitsstunde in der Woche gefordert. Tatsächlich hat sie nur gesagt, mit linken Träumen einer Arbeitszeitverkürzung wird es sich nicht ausgehen. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir mehr als weniger arbeiten. Also im Grunde war es eher eine Absage in Richtung Andreas Babler, SPÖ-Chef und seine 32-Stunden-Woche. Hinterher hat sie es dann noch einmal präzisiert und hat gesagt, nein, es geht hier nicht um die Erhöhung der Normarbeitszeit, sondern sie will eigentlich mehr Vollzeitarbeitskräfte haben, dass sie dann in erster Linie vielleicht drei Türen weitergehen sollte zu Susanne Raab und sagen würde zur Familienministerin, du, check mal irgendwie Kinderbetreuung. Mir schon klar ist, noch bis zu einem gewissen Grad auch auf Landesebene, aber man könnte auch vom Bund noch irgendwie mal Vorwurf geben, ist nicht geschehen. Und am Ende führte das Ganze dazu, dass wieder drei Türen weiter im Kanzleramt Karl Nehammer gesagt hat, na, diese 41-Stunden-Woche fix nicht. Und da muss ich sagen, wenn die Edge-Stadlerin etwas erreicht hat auf TikTok und anderen Kommunikationskanälen, dass man jetzt auch weiß, was der Kanzler wollen will. Weil fix nicht, ich glaube, das dringt durch.
Ja, wobei die Vorgeschichte war noch ursprünglich aufgebracht, hat es da, ich habe den Namen vergessen, Pressesprecher der Industriellen Vereinigung, der das wahrscheinlich aus einer Mischung aus, ihr wollt 32 Stunden, na warte, ich werde euch helfen, verlangen wir nach 60, na warte, nein, machen wir mal moderat, machen wir 41, weil es klingt nur depperter. Und ich glaube, er hat selbst nicht damit gerechnet, dass irgendjemand das ernsthaft aufgreift. Ich glaube, das war wirklich nur, um sein Monatsgehalt bei der IV zu rechtfertigen. Und dann hat die Frau Edge-Stadler das offenbar für eine gute Idee gefunden, sich da irgendwie einmal mehr als scharfe Klinge in der ÖVP-Besteckschublade zu präsentieren. Und dann, wie das nicht so gut angekommen ist, zu ihrer Überraschung, relativ virtuose Rückrudermanöver anzustellen. Und dass dann tatsächlich auch noch der Herr Nehammer ausgeritten ist, um ihr 180 Grad zu widersprechen, deutet darauf hin, dass an diesen Gerüchten, dass die Edge-Stadler vielleicht, ich weiß nicht, Menschen meiner Generation kennen den Comic Is No Good noch, wo am Hof Harun al-Rashid es den Großvezier Is No Good gibt, dessen einziges Sinnen es ist, Kalif zu werden anstelle des Kalifen und dessen Intrigen immer sehr lustig scheitern. Also am Gerücht, dass vielleicht Frau Edge-Stadler Kalif anstelle des Kalifen werden will, scheint möglicherweise dran zu sein oder zumindest scheint es der Herr Nehammer für plausibel zu halten. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum er sich so entschieden von diesem natürlich ansonsten auch blöden Vorschlag distanziert. Aber es ist ja, er distanziert sich ja jetzt nicht wirklich von jedem blöden Vorschlag, der in der ÖVP-Sphäre umschwirrt.
Mach auch das noch.
Von der Frau Edge-Stadler zu einer Frau, die in der Woche mindestens schon 41 Stunden gearbeitet hat, nämlich Caroline Edge-Stadler. Denn die hat nicht nur diesen missglückten Vorstoß bei der Industriellen Vereinigung vorgebracht, sondern sie hat gemeinsam mit der Justizministerin Alma Sadic auch wirklich was auf die Reihe gebracht, was ich persönlich für absolut notwendig halte in dieser Republik. Und zwar haben sie den Kostenersatz bei Freisprüchen bzw. bei Einstellung von Strafverfahren erhöht. Ganze Vorgeschichte wirklich prominent gemacht haben, dass der ehemalige grüne Politiker Christoph Korcher, auch der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dass sie einfach gesagt haben, wir sind freigesprochen worden, sitzen jetzt aber auf über 100.000 Euro an Kosten für unsere Strafverfahren. Man bekommt weit, weit, weit weniger zurück. Das wurde jetzt angehoben. Man soll bis zu 60.000 Euro zurückbekommen, nicht nur bei Freispruch, sondern auch bei Einstellung, was ja bereits in der Vorstufe manches Mal sein kann und man trotzdem einige Aufwendungen dazu hatte. Und man musste sagen, ich finde es absolut gut, dass das so geschehen wird, weil Rechtsstaatlichkeit hat ihren Preis. Rechtsstaatlichkeit muss auch sein, aber dass man dann dafür ruiniert wird, um sich frei zu beweisen, kann es auch nicht der Fall sein.
Ja, na, wir haben ja, glaube ich, damals, als es anhand vom AC Strache mal auch in Diskussion kam, gesagt, also ein Satz, mit dem man sich selbst überraschen kann, ist, da hat die Existenz AC Strache was Positives bewirkt. Insgesamt. Also es ist keine Lex Strache, das Problem gibt es schon länger, aber es ist natürlich, ja, es ist sehr, sehr erfreulich. Es ist, ich glaube, im Regelfall ist es auf 20.000, auf 60.000 geht es nur, wenn es besondere Verfahrensverzögerungen oder so.
Genau, wenn es einfach komplexere Verfahren sind, ja.
Ja, und das wird natürlich oft einmal vielleicht nicht reichen. Allerdings ist, muss man sagen, es gibt ja auch Verfahren, denk da an den nicht nur besten, sondern auch schönsten Finanzminister aller Zeiten, die ja auch mutwillig in die Länge gezogen werden. Also alles im Rahmen des Rechtsstaatlichen ist ja auch in Ordnung. Aber man kann natürlich auch mit Ausnutzen aller Rechtsmittel grundsätzlich Prozesse in die Länge ziehen, wenn man über die finanziellen Mittel, zumindest in der Familie, verfügt. Und da ist dann die Obergrenze eh auch wurscht. Also wenn man das Geld hat, um sich auf so lange Verfahren einzulassen, dann ist es eher ein lustiges Zubrot. Aber für viele Menschen, die ansonsten tatsächlich vor einer ruinierten Existenz stünden, weil sie zu Unrecht in Verdacht geraten sind, ist es auf jeden Fall eine gigantische Verbesserung. Und wir sind, glaube ich, kann man sagen, du hast ja schon gesagt, wir sind sehr dafür.
Ja, absolut.
Also sagen wir mal, um das Bizarre zu erhöhen, bravo Caro Edge-Stadler. Und wir sind per Caro wegen TikTok.
Ja, natürlich.
Und auch bravo Frau Justizministerin.
Genau. Und ich möchte mich noch persönlich bei Gernot Blümel entschuldigen, weil Thomas Maurer gießt offenbar ob seines Alters noch immer, dass es auch hinter nach Karl-Heinz Grasser noch andere fesche Finanzminister gegeben hat.
Ja, Verzeihung.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die müssen wir tatsächlich mal führen. Wer von den beiden war fescher? Beantworten Sie uns diese Frage in den Shownotes. Ein anderer ehemaliger Politiker, der jetzt wieder aktiver Politiker ist und der vielleicht auch mal in die Situation des Verfahrens Kostenersatzes kommen könnte, ist übrigens Mario Eustachio. Wir haben bereits bei unserer Live-Podcast in Graz über ihn ein bisschen gesprochen. Eigentlich haben wir relativ ausführlich über ihn gesprochen. Und diesen Tage ist er jetzt wieder angelobt worden als Grazer Gemeinderat. Das heißt, auch falls er keinen Kostenersatz kommen würde, würde er, weil als Gemeinderat verdient er jetzt 2.200 € brutto im Monat, immerhin jetzt trotzdem sein anstehendes, mitunter anstehendes, es gilt ja die Unschuldsvermutung, würde also sein mitunter anstehendes Verfahren wegen des Finanzskandals der FPÖ in Graz mit Steuergeld bezahlen können. Das ist ja praktisch irgendwie. Hast du meinen dreimal abgebrochenen Satz folgen können?
I got the gist. Also ich weiß, warum. Und es ist eine interessante Kreislaufwirtschaft eigentlich. Ja. Letztlich. Aber es ist nicht, dass man es nur von einer Tasche in die andere schiebt, sondern es bleibt dann letztlich doch, also das Sieb, wo es hängen bleibt, ist dann doch der Herr Eustachio.
Ja, und falls Sie sich denken, Moment, der Eustachio, der kann ja nur zurückkehren in den Gemeinderat, weil ein anderer zurücktreten musste. Stimmt, genau, über den Herrn Lohr schrieb übrigens dieser Tage der Standard, dass er im Verdacht steht, dass auf seinem Rechner, wo nicht nur bereits Material mit NS-Bezug gefunden wurde, auch noch hinzukommend Material gefunden wurde, das kinderpornografische Inhalte darstellen soll und das mit ein Grund für seinen persönlichen Rücktritt war. Genau, das hat der Standard berichtet, ich verlege Ihnen die Geschichte hinein. Ich mag ehrlich gesagt drüber nichts reden.
Weil ansonsten ja, aber man stelle sich vor, was die ÖVP, die FPÖ daraus machen würde, wenn im Umfeld einer anderen Partei sich Ähnliches ausbündet. Also das...
Das ist ein Gedankenexperiment. Ich sage nichts, weil ansonsten hilft mir ehrlich gesagt auch kein Kostenersatz mehr.
Ja.
Schon wieder los.
Ich habe es ja letzte Woche angekündigt, ich war mit Alexander van der Bellen auf Staatsbesuch und zwar in Slowenien. Die Staatspräsidenten von Ungarn, Kroatien, Italien, Slowenien und Alexander van der Bellen waren dort. Man feierte 20 Jahre Beitritt der Republik Slowenien in die EU. Und du hast mir mitgegeben, diese Frage, Herr van der Bellen, warum waren Sie eigentlich beim Benko beim Törgelen?
Ich glaube, die Formulierung war, Sascha, war das notwendig?
Ja, aber tatsächlich bin ich mit dem Präsidenten nicht per Du.
Wäre auch interessant, ob er es gemerkt hätte. Aber gut, ja.
Nein, ja, bitte. Ich glaube schon. Es war dann einfach die Zeit so knapp bemessen, dass ich eine andere Frage stellen wollte, weil es mir irgendwie tagespolitisch als tunlicher erschien, darüber zu sprechen. Und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich im Ausland, wenn man so zusammensitzt mit unterschiedlichen Staatspräsidenten, darauf angesprochen wird, was da mit diesen ganzen Russland-Spionen in Österreich los ist. Und gebe Ihnen jetzt den Originalton mit von Alexander van der Bellen.
Bisher überhaupt nicht. Gar nicht. Also heute nicht und auch sonst in letzter Zeit war es eigentlich kein Thema. Schließt nicht aus, dass es eines Tages Thema sein wird.
Ja, du siehst, er war nicht wirklich erstaunt. Also er war bis zu einem gewissen Grad eigentlich eher noch erstaunt, dass ihn keiner fragt, was ist da los?
Ja, also diese knuddelig-ironische Aura, die ihn umgibt, da muss ich manchmal sagen, also ich bin manchmal froh, diese Art. Es ist ein Joe Biden ohne Atomwaffen. Ich finde es gut.
Ja, René Benko sorgt ja in dieser Woche ohnehin mit anderen Bildern für Titelseiten, Schlagzeilen, Aufsehen. Er ist in Innsbruck nämlich erschienen, am Landesgericht, um dort eben die ersten Tagssatzung zu seinem persönlichen Konkursverfahren beizuwohnen. Hätte gleichzeitig in Wien im Urschuss sitzen müssen, hat sich gedacht, na, Innsbruck ist jetzt irgendwie der passendere Moment dafür. Wollen wir jetzt ganz kurz in Bodyshaming abdriften? Ich finde, er hat abgebaut in den letzten Monaten. Also man sieht, das Hyaluron ist verrutscht im Gesicht. Er schlaft vermutlich auch schlecht, was ich nur menschlich absolut nachvollziehen kann. Aber er sah tatsächlich schon besser auch aus. Auch diese tiefen Nasenfalten schaut bald zu zeigen. Aus wie wir zwar.
Nein, also da muss ein bisschen Abstand. Aber das wäre die Frage, schlimmste, wenn er ausschaut wie wir zwar, dann hieße das, dass er aus der Götterlieblingsliga endgültig hinabgestiegen ist. Persönlich sicher ein hartes Schicksal. Also ich glaube schon, dass einem das wohl ordentlich mitbeutelt, wenn man doch geschafft hat, zumindest mal eher zwei Ländern, in Deutschland war auch ganz gut, einzureden, dass man eine Art Finanzmessias mit goldenen Händen ist. Da ist natürlich die Gefahr, dass man das irgendwann einmal, wenn es jeden Tag tausendfach bestätigt wird und man aus jedem Wirtschaftsteil als gesegneter Zampano außerlacht, die Gefahr, dass man das irgendwann selber glaubt, ist hoch. Wie soll ich sagen, moralisch fragwürdig, aber menschlich wünsche ich ihm, dass er doch so viel Abstand von diesem erzeugten Bild gehalten hat, dass es ihm gelungen ist, irgendwie für eine Zeit nach einer eventuellen Verurteilung vorzusorgen.
Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Allein wenn man sich die Zahlen anschaut, die der Massive-Verwalter zu handeln hat in diesem Verfahren. Rund 30 Gläubiger haben 2 Milliarden Euro an Forderungen in der Privatinsolvenz angemeldet. 47 Millionen Euro wurden anerkannt. 1,95 Milliarden wurden hingegen bestritten. Also wir reden da noch immer über Privatinsolvenz. Das sind Summen, die...
Und da geht es aber noch dazu um über 100 Tochtergesellschaften, die teilweise systematisch aneinander beteiligt waren. Also ich glaube, es wird dann trotz allem einfach nur eine Zeit lang dauern, bis man überhaupt rekonstruiert hat, was da abgegangen ist. Ich bezweifle auch, dass er als der große Zampano das im Detail am Schluss noch überblickt hat. Aber wie gesagt, die Chance, dass bei solchen Konstruktionen dann doch ein paar Millionen unentdeckt in den Sofaritzen hängen bleiben, die ist gegeben. Und als Steuerzahler wünscht man es ihm nicht. Menschlich kann man nur wünschen, dass er irgendwo die eine oder andere Million dann später nochmal vergessen in einem Hosensack wiederfindet.
Falls Sie auch schon was zum Thema Benko vergessen haben, ich stelle Ihnen einen Link in die Shownotes, wo wir das ganze kompakt nochmal zusammengefasst haben, unter dem Titel Warum wird jetzt eigentlich da bei Rainer Benko ermittelt? Informativer Teil, schauen Sie sich das mal an, sagt man so seinerzeit im Bewegtbild. Louisiana Republicans vote to end lunch breaks for child workers. Und nein, der Thomas Maurer hat mich nicht wieder in ein Antiquariat geschickt und Bücher aus der Zeit von Tom Sawyer, Huck Finn ausheben lassen, sondern das ist tatsächlich eine Schlagzeile von MSNBC. Es geht darum, bereits 16 US-Bundesstaaten haben die Kinderschutzrechte zurückgefahren und jetzt will man in Louisiana auch noch die Mittagspause von Childworkern streichen. Diese Initiative ist also nicht Gesetz geworden, es gibt aber massive Lobbyarbeit, das umzusetzen und Vorbereitung, als du mir die Geschichte geschickt hast, ist mir eingefallen, ich habe mal vor Jahren Amnesty International und die Grünen dafür kritisiert, dass die Mindeststandards für Kinderarbeit haben wollten und sich damals schon von diesem Idealbild verabschiedet haben, dass man Kinderarbeit überhaupt abschafft. Ich muss sagen, offenbar hat Amnesty da irgendwie den Blick mehr in die Realität gehabt, als ich, der offenbar noch ein Blick Richtung Utopia hatte und das Ende fordern wollte. Ich bin entsetzt darüber, irgendwie da auf meiner Uhr steht 2024 und wir sprechen über Kinderarbeit und zwar in den USA und nicht irgendwo in ein dritte Weltladen. Wobei es dort auch verwerflich ist und bestritten.
Naja, aber das ist natürlich eine ideologisch getriebene republikanische Agenda. Also es sind alle Bundesstaaten, in denen die Kinderarbeit wieder legalisiert wurde, republikanisch, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und natürlich hat es auch eine, wie das meiste in den USA, eine Race-Komponente, weil natürlich sind das größtenteils die Kinder von idealerweise illegalen und damit rechtlosen Migranten aus Lateinamerika, die noch dazu aus bäuerlichen Familien kommen, wo es normal ist, dass du halt mitarbeitest und unterstützt. Und die Jobs sind in der Regel auch wirklich gefährlich, dreckig und schlecht bezahlt, Schlachthof zerlegen und ähnliches.
Hyundai ist zusammenbauen ist auch einer dieser Jobs, wo man mehrere Kinderarbeiter gefunden hat.
Hyundai ist zusammenbauen, ist doch... Vielleicht, dass sie nur die Kindersitze installieren. Vielleicht hat man was ihnen was Adäquates verschafft. Ja, nein, es ist natürlich sehr, sehr ekelhaft. Und überhaupt auf die Idee zu kommen, dann auch noch das Recht auf Mittagspause für Kinderarbeiter abzuschaffen, das klingt ja eigentlich wirklich, als wäre es aus einem deutlich zu dick aufgetragenen linksradikalen Sketch aus den 1920er Jahren. Aber das ist unsere Gegenwart, das muss Arme bocken.
Ja, unsere Kinderarbeiter in diesem Podcast, denen geht es wesentlich besser, deswegen haben sie jetzt noch ihren finalen Auftritt. Uns beide hören sie in der kommenden
Woche. Das möchte ich auch betonen, die leben in Freilandhaltung und haben auch nach jedem Einsprechen entsprechende Erholungspausen.
Ja, wir behaupten es zumindest einmal und ansonsten sollen die zwei eine Gewerkschaft gründen. Uns gibt es nächste Woche wieder. Ich sage nichts mehr, ich lasse abmoderieren. Magst du vorher noch schnell was sagen?
Ja, also ich wollte nur sagen, es geht bei dieser Abmoderation arbeitsrechtlich alles wirklich mit rechten Dingen zu.
Es kommen keine Kinder zu Schaden.
Tschüss und schleicht euch!